Ja, guten Morgen nochmal von meiner Seite. Ich freue mich, heute wieder hier vorne stehen zu dürfen. Und so in der Vorbereitung für die Predigt heute, da ist mir so dieses Logo von unserer Gemeinde ins Herz gekommen und sagt, Mensch, das wäre doch mal dran zu beten, zu predigen heute darüber. Und ich würde einfach zu Anfang noch beten. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du so viele Namen hast, dass deine Namen von König, Wunderrat, Gottes Lamm ist. Aber dass du auch der Herr in unserem Leben sein möchtest. Und ich preise dich darüber. Und ich bete, dass wir jetzt einfach von deinem Wort erquickt werden, dass du, Heiliger Geist, jetzt unter uns bist und diese Worte und die Türen aufmachst und dass wir ein tieferes Verständnis haben, Herr Jesus, wer du bist und wie du führst und leitest. Halleluja. Amen. Genau, also ihr seht es hier schon, was für viele wunderbare Namen hat unser Jesus. So viele. Und so viele haben aber damit zu tun, dass er König ist, dass er Herr ist, dass er der Schöpfer ist, dass er der Allmächtige ist. Und da möchte ich heute ein bisschen drüber reden. Und diese Legitimation dafür, das bekommt er letztendlich, dass er für uns am Kreuz gestorben ist. Es ist die Basis, dass er gesagt hat, ich will mein Leben für euch geben. Ich will, dass ihr in Fülle und in Reichtum und mit mir zusammenlebt. Aber wie kommen wir jetzt einfach als Gemeinde darauf, ein Logo zu machen, wo wir sagen, Jesus ist Herr? Ich mache die nächste Seite. Wie kommen wir darauf? Und wenn wir da in der Bibel schauen, steht es an mehreren Stellen. Ich habe jetzt einfach mal die Stelle vom 1. Kolosser herausgenommen, Vers 18, also 1,18. Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung. Der Erste, der von den Toten auferstand. Denn nach Gottes Plan soll in allem den ersten Platz einnehmen. Hier wird ganz klar beschrieben, dass wir als Gemeinde der Leib sind und er das Haupt ist. Und das Haupt ist ja letztendlich der Herr. Aber wenn wir uns mal dieses Wort Herr anschauen, da steckt ja auch sehr schnell dieses Thema Herrschaft drin. Und wenn wir an Herrschaft denken, dann kommt relativ schnell so andere Begriffe wie führen, folgen, anbeten, Gemeinschaft, vielleicht sogar tausendjähriges Reich. Und wenn man diese Worte heutzutage in Deutschland so hört, dann sind sie eigentlich bei uns im Inneren ein bisschen negativ besetzt. Weil wir aus unserer Geschichte, wir Deutschen, haben das sehr, sehr missbraucht. Also das heißt, das eigentlich Gute, was Gott angelegt hat mit Herrschaft, mit Königsherrschaft, mit Führen, mit Leiten, mit Gemeinschaft, mit Anbeten, das wurde in unserem Land vor 70 Jahren sehr stark ins Negative gedreht. Das wurde ausgenutzt unter der Nazi-Herrschaft, der Führer. Ja? Also diese ganzen Worte, die wurden, was eigentlich gut war von Gott, bei uns haben so einen negativen Touch bekommen. Nämlich, und nicht nur Touch, sondern sie wurden auch negativ gelebt. Und wer nicht für den Führer fahre, der wurde sofort umgebracht oder sonst irgendwas. Und so ist Jesu Reich nicht. Das heißt, diese guten Dinge, die Gott eigentlich da angelegt hat, wurden damals sehr, also wenn man so ein Pendel anschaut, sehr ins Negative gebracht. Und das hat es natürlich auch, macht es auch uns als Christen schwer zu sagen, jawohl, Jesus ist mein Herr, weil wir dann immer diese Bilder im Kopf haben. Das heißt, das macht der Teufel ganz oft und gerne, dass er Dinge, die gut sind, die Gott anlegt, einfach nimmt und ins Verkehrte umdeutet. Das heißt, das Pendel war einfach auf der einen Seite, dass es total ausgenutzt wurde, diese Herrschaft und dieses Führen. Und wenn wir einfach in unsere Geschichte von Deutschland weitergehen, dann ist es sogar in die andere Seite auch umgeschwungen. Nämlich in dieser 68er-Zeit. Keine Herrschaft mehr, totale Freiheit in allen Dingen. Ich ordne mich niemand unter, der Individualismus lebt. Ich bin groß, ich lasse mir nichts mehr gefallen. Ich akzeptiere keine Autoritäten mehr. Ich bin völlig dagegen, alles anti. Und das erleben wir heute auch noch, auch in unserer Gesellschaft, wo diese Kämpfe auch mit den christlichen Werten letztendlich sind. Was ist Ehe? Alles ist gleich, alle sind gleich und so weiter. Ja, also ihr seht, dass dieses Pendel eigentlich jetzt von der einen Richtung auch zur Zeit in der anderen Richtung ausgeschlagen ist. Das ist aber eigentlich auch nicht gut, weil Gott möchte was Gesundes. Er will uns das auch vorleben. Und deswegen möchte ich heute einfach auch darüber reden, dass wir da auch wieder eine gesunde Beziehung zu diesen Worten haben. Was heißt Herr? Was heißt Herr in meinem Leben? was wir singen. Und was heißt es auch in unserer Gemeinde, wenn Jesus der Herr ist? Und ich denke, das ist so, wie wir es ja auch im Gottesdienst immer wieder machen. Es ist so wichtig, auch diesen Herr anzubeten. Und so kommen jetzt auch in den Liedern immer wieder das Wort vor, ich will dich anbeten, Herr, du bist groß. Und es ist das, was es für mich persönlich heißt, diesen Gott anzubeten. Die zu sagen, ich gehöre dir. Du darfst bestimmen, was nicht immer einfach ist. Du nimmst meinen ersten Platz ein, weil ich weiß, was du für mich getan hast. Weil ich weiß, dass du mich geliebt hast. Weil ich weiß, dass du vorangegangen bist. Und so gibt es diesen Vers in Römer 14, Vers 8. Denn leben wir, so leben wir dem Herrn. Und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Amen. Wir gehören dem Herrn. Wir gehören ihm. Und es gibt ein ganz bekanntes Bild, das, wo wir alle kennen, was es ausmacht, dass wir diesem Herrn nachfolgen, dass wir ihn anbeten, dass wir mit ihm gehen. Das ist dieses Bild, von das Jesus gesagt hat, es war auch ganz oft, ich bin der gute Hirte. Ja, ich bin der gute Hirte und deswegen können wir auch diesem Herrn folgen. Nämlich Johannes 10, die Verse 11 bis 16. Jesus sagt da über sich, ich bin der Herr, aber ich bin auch der gute Hirte. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Einer, der gar kein Hirte ist, sondern die Schafe nur gegen Bezahlung hütet, läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht und lässt die Schafe im Stich. Und der Wolf fällt über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Einen solchen Mann, dem die Schafe nicht selbst gehören, geht es eben nur um seinen Lohn. Die Schafe sind ihm gleichgültig. Ich aber bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe kennen mich. Genauso wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben für die Schafe her. Und ich habe auch noch Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich herführen. Sie werden auf meine Stimme hören und alle werden eine Herde unter einem Hirten sein. Ja. Wenn Jesus sagt, ich bin der Herr und wenn wir das proklamieren, dann heißt es, dass er das Haupt der Gemeinde ist, so wie wir es vorhin hatten. Und das Haupt der Gemeinde ist ein gutes Bild. Er ist der Hirte. Ja. Jesus sagt hier, ich bin der Hirte und ich trage Verantwortung. Ich weiß nicht, wie viel von euch, auch von euch Männern in Großfirmen arbeiten. Da gibt es Manager. Und es gibt einen großen Unterschied zwischen Managern, also Firmen, die von Managern geführt werden und die am Aktienindex sind, und Firmen, die von Inhabern geführt werden. Von Menschen geführt werden, denen die Firma gehört. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Weil den Managern, das ist so wie dieser Mietling, da geht es darum, kurzfristig Profit zu machen und ihre Ziele zu verfolgen. Aber das ist egal, wie es den Menschen geht. Das ist egal, wie es eigentlich der Firma geht. Da wird verkauft, neu zugekauft, umsortiert und so weiter. Das ist ein gutes Bild. Aber inhabergeführte Firmen, die denken anders. Die denken in Generationen. Die denken in Verantwortung. Die sagen, ich habe Verantwortung für meine Mitarbeiter und auch für meinen Betrieb. Und ich möchte, dass der auch in Zukunft wirkt. Und dann ist es mir vielleicht mal kurzfristig egal, ob ich eine Rendite kriege, sondern ich will investieren in die Zukunft. Und ich kämpfe mich da rein. Und ich finde, das ist ein schönes Beispiel, auch wie Jesus ist. Jesus ist so ein Inhaber. Er besitzt die Gemeinde. Und er kämpft für sie. Und er geht auch voran. Und er ist das Oberhaupt und läuft. Und ich finde dieses Bild von diesem Hirten auch ganz toll. Das heißt, wenn wir es jetzt auf uns übertragen, er gibt uns Gras. Das heißt, Jesus führt uns als Gemeinde und persönlich immer auf neue Weiden. Weil irgendwann ist die Weide abgefressen. Und dann hat er den Plan, wie es zur nächsten geht. Und er weiß das auch. Das heißt, wir können uns immer auf ihn verlassen, dass er für uns sorgt. Weil er weiß, was gut ist. Das heißt, Jesus geht voraus und zeigt uns immer neue Weiden. Und jetzt kommt natürlich die Frage, wenn wir sagen, Jesus ist Herr, oder Jesus ist der Hirte, was ist dann meine Verantwortung als Schaf? Ja, die eine Verantwortung als Schaf ist, seine Stimme kennen und ihm folgen. Schon mal Übungssache, seine Stimme kennenlernen und dann auch darauf vertrauen und folgen. Aber ich habe noch ein zweites, nämlich als Aufgabe für uns als Schaf ist, dass wir Gras fressen. dass wir das auch fressen, wo Gott uns hinbringt. Also wenn uns Gott auf eine neue Weide bringt, dann sollten wir auch sagen, wow, das will ich jetzt probieren, auch wenn ich vielleicht diese Blumen noch nicht kenne. Ja, und das ist mir so auch in der Vorbereitung wichtig geworden, dass wir auch einen Anteil daran haben, wenn wir sagen, Jesus ist Herr, dass wir dann auch ihm zutrauen, dass er uns ein neues Gras gibt. Und ich finde es auch so spannend, Gott hat uns ja einen Charakter gegeben. Er sagt ja nicht, du musst jetzt das Stängelchen essen und du musst das Stängelchen und das Stängelchen essen, sondern er gibt uns eine Weide, er gibt uns einen gewissen Raum. Er sagt, hey, ich kenne deinen Charakter und vielleicht bist du so ein Schaf, wo Lea das Steinige oder wie auch immer das Abenteuer liebt, dann wirst du wahrscheinlich auf einer Weide sein, wo es Felsen gibt, wo man hochklettern kann, wo man gucken kann. Und wenn du eher so ein Kuschelschaf bist, wo sagt, ich brauche so meinen Raum und ich brauche nur das Grüne und bloß nicht noch irgendwas Wildes, dann wird Jesus ganz bestimmt dich auf so eine Kuschelwiese bringen, wo ganz saftige Blumen sind und es einfach nur so ist. Das steht ja. Und das ist das, wie Gott uns auch angelegt hat und als Charakter geschaffen hat. Aber er gibt den Rahmen vor. Und wenn er das Gefühl hat, dass die Kuschelwiese jetzt gut ist und wir gehen woanders hin, dann ist unsere Aufgabe, seine Stimme zu hören und zu folgen. Weil wir sagen, er ist Herr. Aber er ist nicht Herr, der mir jeden Zentimeter von meinem Leben vorschreibt, sondern weil er solche so Rahmen gibt. Und das tut so gut. Wir haben keinen Gott, der genau sagt, was du von früh bis spät machen sollst. Er sagt, das wäre richtig und das wäre gut, aber er gibt uns so Leitplanken. Und das will ich euch einfach ermutigen, in diesen Leitplanken auch das satte Gras zu fressen. Und es hat ja auch einen Zweck, weil Gott möchte, dass wir Frucht bringen. Ja? Gott möchte, dass wir Frucht bringen. Gott möchte, dass wir wachsen. Gott ist auch so ein Gott des Wachstums. Das ist heutzutage auch schon wieder ein bisschen verpönt, wo man sagt, müssen wir immer wachsen und alles immer größer. Aber im Grundsatz hat es Gott eigentlich angelegt in uns, dass wir im Charakter wachsen, dass wir im Glauben wachsen, dass Menschen zu ihm kommen, dass sein Reich größer wird. Also so im Herzen, im Grundtenor hat Gott dieses Reifen und dieses Wachsen angelegt in uns. Das können wir uns vielleicht mal überlegen, das Bild von der Schafherde, das ist jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt. Wie macht das Jesus ganz konkret? Wie leitet Jesus ganz konkret? Wie führt er uns ganz konkret? Weil wir sind keine Schafe, wir sind Menschen. Also wie funktioniert das in diesem Jahr, im Jahr 2015, dass Jesus der Herr ist? Er ist auf dem Thron, der Heilige Geist ist hier, seine Engel sind da, aber wie funktioniert das? Und ich finde, es ist immer ganz gut, ein Beispiel sich anzuschauen, wie hat Jesus mit den Menschen, die um ihn herum, als er auf der Erde war, gelebt. Und da können wir ein ganz gutes Beispiel, glaube ich, sehen, wie er mit den Leuten umgegangen ist und wie er sie angeleitet hat, wie er sie geführt hat. Und deswegen schlagen wir auf Markus 3, die Verse 13 bis 15. Jesus stieg auf einen Berg und rief die zu sich, die er bei sich haben wollte. Sie traten zu ihm und er bestimmte 12, die er Apostel nannte. Sie sollten ständig bei ihm sein und er wollte sie aussenden, damit sie seine Botschaft verkünden und in seiner Vollmacht die Dämonen austrieben. Da können wir mehrere Punkte sehen. Der erste Punkt ist, und das gibt es auch in anderen Übersetzungen, er war auf einem Berg. Und Jesus hat sich oft auf den Berg zurückgezogen, um zu beten, um ganz innig mit dem Vater zusammen zu sein. Ja, das heißt, das Erste, wie Jesus führen will, dass er für uns betet, Tag und Nacht. Dass er für uns vor dem Vater geht und sagt, ich habe dich erwählt, Patrick und Simone und Viktor und so weiter. Ich habe dich erwählt und ich bete für dich, dass du in deine Bestimmung hineinkommst, dass du meine Stimme hörst, dass du mir als Schaf nachfolgst. Und das Zweite, was ich so spannend finde, wenn wir hier weiterschauen, nachdem er sie berufen hat. Ja, das heißt, Jesus beruft uns. Er beruft uns in sein Reich, in sein Leben, in die Gaben, in die Aufgaben hinein. Das heißt, Jesus, es ist immer der erste Schritt. Jesus betet und beruft uns dann. Er beruft uns zu was? Und der zweite, und ich denke, das ist auch das Spannende ist, er beruft sie und gibt ihnen aber dann nicht eine dicke Anleitung und sagt, wenn du das durchgelesen hast und von Punkt 1 bis 5 das durcharbeitest als Programm, dann weißt du, wie das funktioniert, wie ich Herr sein kann und du mein Jünger sein kannst. Das hat Jesus nicht gemacht. Und das ist so gut. Das ist so gut. Nämlich, sie sollten ständig bei ihm sein. Ja? Sie sollten ständig bei ihm sein. Dieses ständig bei ihm sein war Jesus so wichtig. Und deswegen hießen auch die Apostel dann Jünger. Also Jüngerschaft. Menschen, die einem Herrn nachfolgen. Menschen, die in einer Beziehung leben. Und das war das der Schlüssel auch für die Jünger. Die sind 3 Jahre mit Jesus durch die Gegend gelaufen, um von ihm zu lernen. Um eine ganz enge Beziehung zu haben. Um auch als Gemeinschaft miteinander zu gehen. Ja? Und die in dieser Zeit, wo sie gelaufen sind, in dieser engen Beziehung zu Jesus, konnten sie sehen, was er macht und wie er sein Reich baut. Und dann konnte auch ihr Glauben wachsen. Das heißt, ein wesentlicher Bestandteil, wenn wir von sagen, Jesus ist der Herr, geht es ihm immer um Beziehung und Gemeinschaft. Mit ihm persönlich, aber auch mit uns als Gemeinde, mit uns als Gemeinschaft, mit uns als Hauskreis. Ja? Nur in dieser Gemeinschaft können wir wachsen. Das ist das, was Jesus sich da wünscht. Ja, und dann, wenn sie praktisch ausgerüstet sind, im Glauben gestärkt sind, dann sendet er sie aus. Ja? Und das ist auch das Thema, wo wir uns als Menschen immer stellen müssen. Nicht woraus sind wir errettet, sondern wozu sind wir errettet. Ja? Ich komme von dem Ding und Jesus holt mich da heraus. Und das ist so toll und das ist so schön. Und da dürfen wir bei ihm sein, da dürfen wir Gemeinschaft haben, so wie diese Jünger. Aber Jesus hat immer noch im Blick, wozu bin ich jetzt hier errettet? Wozu bin ich da? Was ist meine Berufung? Was ist mein Leben mit Jesus? Also dieses mit Jesus gehen. Ja? Natürlich ist das Wichtigste, dass ich ihn als meinen Herrn anerkenne und sage, jawohl, ich will mich ganz draufstellen, ich will mich ganz verlassen. Das ist so der Mittelpunkt. Aber dann hat Jesus noch eine ganz große Geschichte mit uns, nämlich wozu. Und das Schöne ist, dass Jesus uns da nicht allein lässt, wie es hier steht. Er sagt, ja wozu? Wozu aussenden, die Botschaft von seinem Reich zu verkünden? Und nicht nur die Botschaft von seinem Reich zu verkünden, sondern dass Menschen wieder heil und wieder gesund werden. Ich meine, hier steht exemplarisch seine Vollmacht, die Dämonen auszutreiben, aber es ist ja noch mehr. Es geht ja auch um seelische Verletzungen, um wieder heil zu werden in diesen ganzen Bereichen, um auch frei zu sein von Süchten und diesen ganzen Themen. Also das ist schon dieses Beides, dieses Ganzheitliche, weil Jesus uns als ganzer Mensch sieht. Ja, und wie ging das dann weiter mit der Gemeinde, als Jesus weg war? Da hieß es, sie sollten erst warten. Weil Jesus war ja nicht mehr da, wo auch die Jünger anleiten konnte, sondern sie sollten warten, bis der Heilige Geist kommt. Bis sie in der Kraft des Heiligen Geistes die diese Dinge machen können. Ja, und was hatte dann die erste Gemeinde? Und ich glaube, das ist auch das, was wir heute haben. Die erste Gemeinde, die hatte das Wort Gottes, damals in Briefen vom Apostel, das ganze Alte Testament. Das ist das eine, denke ich, Wichtige, wie Gott heute führt. Nämlich, dass wir sein Wort haben, dass wir erfüllt sind vom Heiligen Geist und was ich glaube, was auch ein Punkt ist, ist, die erste Gemeinde hatte auch Offenbarungen von Gott. Also ihr könnt einfach mal die Apostelgeschichte lesen und da seht ihr zum Beispiel, dass der Paulus als markantes Beispiel plötzlich einen Traum hatte, er war ja in Asien und er hat in Griechenland gesehen oder Mazedonien, wie ein Mann da stand und ihm zugewunken hat. Das heißt, Gott hat ihm im Traum gesagt, hey, du musst woanders hin, du musst auf eine neue Weide. Es ist Zeit, Asien zu verlassen, du musst sollst woanders ganz hingehen. Und dann hat der Paulus mit den anderen gebetet, ob das auch richtig ist, ob die anderen den gleichen Eindruck haben. Gott hat es bestärkt und hat allen so diese Offenbarung gegeben. Dann haben sie gebetet und haben sie auch ausgesendet und haben gesagt, geht auf diese neue Weide, ihr seid dort berufen. Das heißt, ihr seht, es ist immer dieses Zusammenspielen, dieses Wirken mit Gemeinschaft, mit seine Stimme hören, in der Kraft des Heiligen Geistes zusammenzulaufen. Und so funktioniert das auch heute noch. Und so stellt sich das Jesus auch vor. Und wie das so ein bisschen genauer funktioniert, steht in Epheser 4, die Verse 7 bis 15. Ich habe das mal nur so einzelweise, so abschnittsweise. Was die Gemeinde zusammenhält und wachsen lässt, ist so die Überschrift. Jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seiner Gnade schenkt. Jedem hat er seine Gnade in einem bestimmten Maß zugeteilt. Dann lassen wir ein paar Sachen aus. Vers 11. Er ist es nun auch, der die Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist, in seiner ganzen Fülle. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird. Und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt. Durch sie wird er zusammengehalten und gestützt. Und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch Liebe aufgebaut. Ja, fangen wir nochmal vorne an, im Vers 7. Jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seiner Gnade schenkt. Jedem hat er seine Gnade in einem bestimmten Maß zugeteilt. Ja? Also Jesus ist Herr. Jesus ist Herr der Gemeinde und er führt uns. Aber da er nicht mehr da ist, müssen seine Aufgaben spannend, wir Menschen übernehmen. Gott hat sich daran gebunden, dass wir Menschen sein Reich bauen und seine Botschaft verkünden. Er könnte ja auch Engel schicken, die alles machen und wir sagen dann, yo, alles gut. Nein, Jesus und Gott hat sich dazu entschieden, dass er uns dazu benutzen will. Ja? Und wenn, das sind wir wieder diesen Punkt, wenn er mich herausruft aus der Finsternis, dann gibt er mir auch Gaben. Dann möchte er, dass ich Frucht bringe, dass wir Frucht bringen. Und das Schöne, was hier ist, das finde ich so toll, dass hier steht, er hat jeder hat Gaben. Es sind vielleicht nicht immer die großen Themen oder vielleicht am Anfang nicht, wo man sagt, boah, ich kann hunderttausende Menschen bekehren oder was weiß ich. Aber Gott hat jedem Gaben geschenkt. Gott möchte jedem zu seiner Frucht bringen. Und das Schöne, es ist auch wieder ganz unterschiedlich, weil Gott uns kennt. Und manchmal gibt er uns auch im Laufe der Zeit Gaben, die gar nicht zu uns passen. Also ich war früher nicht so der gute Prediger. Und Gott war da immer wieder dran und hat gesagt, komm, mach das und ich möchte dich da auch führen und leiten. Und so gibt es oft Dinge, wo Gott uns in was Neues hineinbringt, auf eine neue Wiese, wo wir eigentlich von unseren natürlichen Gaben gar nicht könnten. Aber Gott liebt es, weil dann sind wir in der Abhängigkeit zu ihm. Dann wissen wir, ich kann es nicht aus mir raus, sondern ich kann es, weil Jesus es tut. Und Jesus mich dahin führt und Jesus mich dahingestellt hat. Und im nächsten Punkt hat er so ein paar besondere Gaben herausgestellt. Weil ich denke, das sind wichtige Gaben, die eine Gemeinde oder die der Leib an sich braucht. Man nennt sie auch so ein bisschen Leitungsgaben. Also das eine sind die Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Wenn man sich vielleicht jetzt ein bisschen schwer tut mit dem Begriff Apostel. Apostel ist gemeint, das sind die Menschen, die so diesen visionären Blick haben, so wie ein Paulus, der sieht, hey, wir müssen da wieder Gemeinden gründen, hey, wir müssen da in Gottes Reich investieren, wir brauchen noch einen Dienst für verfolgte Christen, wir brauchen einen Dienst für Menschenhandel oder wie auch immer. Das sind so die Apostel, die nach vorne gehen. Zum anderen brauchen wir die Propheten, das sind die Menschen, die Gottes Stimme hören und die Weisung geben können, diese Offenbarung geben können. Und dann kommen die Evangelisten, das sind die Menschen, die keine Angst vor Menschen haben, sage ich jetzt mal, und die so voll Liebe erfüllt sind, dass sie jedem Menschen das gute Evangelium von Jesus Christus erzählen wollen. Die brennen davor, jedem Menschen das zu erzählen. Und dann gibt es noch die Hirten, und von Hirten können wir nie genug haben. Das sind nämlich die Menschen, die diese Menschen auch im Blick haben und sagen, wie geht's dir, wie kann ich dich in die Gemeinde integrieren, wie kann ich dich fördern, wie geht es dir? Ja, das sind die Menschen, die dann, junge Christen weiter betreuen. Und ihr seht, es ist so ein rundes Bild. Wenn wir nur Propheten hätten, dann wüssten wir nur Gottes Wort, aber würden es nicht tun. Wenn wir nur Evangelisten hätten, dann hätten wir nur 1000 bekehrte Christen, aber sie wissen alle nicht, wie es weitergeht. Und wenn wir keine Hirten hätten, ja, dann würden wir einfach nur so rumrennen. Und das Letzte ist, und wenn wir keine Lehrer hätten, dann würden wir nicht in dieser Lehre wachsen. Dann würden wir nicht wachsen. Und das ist so das Spannende, dass Gott das so nicht auf eine Position macht, sondern dass er da so ganz viele Sachen macht, dass wir voneinander abhängig sind und dass wir, und jetzt kommt wieder das Thema Gemeinschaft, dass wir in Gemeinschaft und in Liebe diese Unterschiedlichkeit auch leben und es auch akzeptieren und da vorangehen. Und so liebt es Jesus, weil er immer so einen Teil uns gibt. Jedem gibt er so ein Puzzleteil, dass keiner auch größer wird. Ne? Das ist ja auch was, wo Jesus da macht, zu sagen, hey, ich bin das Haupt und ich gebe die Gaben, aber ihr seid so alle ein Kreis um mich rum. Und wir sind auch als Gemeinde ein Kreis. Ja, aber wozu das alles? Wozu brauchen wir diese ganzen, es gibt natürlich noch viele mehrere andere Gaben und Dienste. Das ist ja auch in diesem Text 13 und 14 beschrieben. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen. Und dass wir eine Reife erreichen wie Jesus Christus. Und da sind wir wieder an diesem Punkt, dass Jesus möchte, dass wir reifen, dass wir wachsen. Ja, das heißt ja auch, wenn ich eine Rebe bin und am Weinstock dran bin, dass Jesus mich vielleicht an manchen Stellen was abschneidet, dass ich noch mehr Frucht bringe. Es ist ja nicht nur so, dass wir angepfropft sind und dann ist alles gut, sondern da gibt's ja auch einen Prozess. Und der ist einfach gut und spannend. Ich kann es einfach aus meinem Leben sagen, es ist nicht immer einfach. Manchmal kostet auch einen Preis. Aber es ist so richtig spannend, ich bin so ein Typ, auf neue Wiesen zu gehen. Ich bin eher so, lasst uns mal nach vorne gehen und kreativ sein. Also von mir macht das gar nichts aus, in neue Wiese reinzuspringen. Aber das ist auch zu erleben und Gott geht da auch mit, dass wir einfach auch in neue Dimensionen, in eine ganz neue Art hineingehen. Zum Beispiel, dass Simone und ich jetzt ein Eheseminar machen, hätte ich mir vor ein paar Jahren nicht vorgestellt, dass wir jetzt in dieser Weide eher Gott uns da beauftragt, dass wir was tun sollen. Und so will ich euch einfach Mut machen, dass ihr auch Gott fragt und mit ihm ringt, sagt, Herr, ich mache jetzt gerade Musik, soll ich da weiterbleiben oder ist es noch was Neues? Oder willst du erstmal, dass ich ganz bei dir dranbleibe? Was ist so dran? Und da auf dem Weg zu sein, das ist so spannend. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir das tun, weil Jesus warnt uns auch, wenn wir es nicht machen, dass wir dann vielleicht unmündige Kinder bleiben, die vom Kurs abkommen, die jahrelang gar nicht verstehen, was eigentlich Gott von ihnen will, die dann einfach nur so ihr Leben leben. Das ist eine Warnung, dass wir einfach uns da auch nicht reinfallen lassen, dass wenn Menschen kommen, uns manipulieren wollen und uns erzählen wollen, wie eigentlich der Glaube wirklich funktioniert. Und es ist ja sehr traurig, wenn man das in der christlichen Landschaft ankommt. Es gibt ja auch viele Sekten, wo plötzlich irgendwas ganz hochgehoben wird, wie zum Beispiel, wir haben es vor kurzem gehabt, mit jemand anders aus einer anderen Gemeinde, wo erzählt hat, oh, die hat eine Nachbargemeinde, da ging es nur um Wunder. Also wenn du keine Wunder lebst, dann bist du nicht im Glauben richtig. Und das sind so Irrlehren, wo auch leicht passieren können. Und da möchte uns Gott auch als Gemeinde und jeden von uns selber ausrüsten, dass wir wissen, wenn wir in ihm sind, was gut und was nicht gut ist. Ja, dass wir einen Schutz haben auch vor falschen Dingen. Und wenn es heißt, wir sollen Jesus Christus immer ähnlicher werden, dann ändert sich ja auch unser Sinn. Also das, was wir vielleicht früher für spannend und interessant gehalten haben, wird plötzlich ganz langweilig, weil wir uns für ganz neue Dinge interessieren und sagen, hey, wow, es tut mir viel besser, wenn ich im Lobpreis oder wie auch immer zu Hause sage, ich spüre seine Gegenwart im Gebet. Das tut mir viel besser, als wenn ich stundenlang Fernsehen gucke oder wie auch immer oder andere Dinge mache. Und das ist ja auch das, was Gott macht, dass er uns von uns selber, dieser Blick wegrichten möchte, von uns selber mehr zu ihm hin. Genau. Gehen wir noch zum nächsten Vers. Und ich denke, das ist das Wichtige, was wir da immer dran festhalten müssen. Ihm verdankt der Leib sein ganzes Wachstum. Ja? Er ist derjenige, der der Geber ist. Er ist derjenige, der auch die Verantwortung letztendlich hat. Die müssen nicht wir haben, sondern er. Und das ist, denke ich, so das Wichtige, dass wir nicht in Aktionen geraten und in Machen, sondern dass wir hochschauen zu ihm. Dass wir hochschauen zu ihm. Weil er ist der Geber. Und wenn man da einfach nochmal, hat jemand falsch geparkt? Er ist derjenige, der uns auch einbauen will. Es gibt noch ein zweites Bild, das möchte ich einfach auch noch euch vor Augen führen, ist dieses Bild von lebendigen Steinen. Von lebendigen Steinen. Gott hat gesagt, wenn wir in der Gemeinde sind, dann ist er der Eckstein. Das Fundament sind die Apostel und Propheten, die so Gottes Willen erspüren und vorangehen. Aber wir als Personen werden in einen lebendigen Eckstein, als lebendiger Eckstein, als lebendiger Stein in so ein Gemeindegebäude eingebaut. Und das ist, denke ich, was hier auch steht und was ganz wichtig ist, dass jeder Körperteil seinen Beitrag leisten soll. Das heißt, deine Berufung hat ganz eng auch mit der Berufung von der Gemeinde zu tun. Dein Wirken und das, was du machst, ist ganz eng damit verknüpft, wie es der Gemeinde geht. Und wenn du für dich entscheidest, ich will das nicht, dann leidet auch die Gemeinde zum Beispiel. Und wenn du aber dich hinein investierst, dann wächst auch die Gemeinde zusammen. Und so ist es auch wieder so ein Beziehungsthema. Das Leben mit Jesus ist nicht, dass wir das alleine mit ihm leben, sondern das Leben geht immer in Beziehungen. Es hat immer was damit zu tun, dass wir in Beziehung sind. Und das Schöne ist, so wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Und das Ganze wird umschlossen von Gottes großer Liebe. Und wenn wir von der voll sind, dann können wir das auch weitergeben. Und dann können wir auch in der Gemeinde und im Leben mit anderen Christen diese Unterschiedlichkeit auch leben. Dann kann ich das aushalten, wenn einer so ein verrückter Typ ist, unter anderes, er braucht es ein bisschen ruhiger. Weil dann, das ist ja das, was auch Gott macht, das sind diese Bande dazwischen. Dass wir uns da ergänzen, uns aber auch stehen lassen und nicht deswegen zum Beispiel aufregen. Jetzt habe ich noch ein paar Tipps, wie wir uns da, wie das praktisch sein kann, dass Jesus in meinem Leben mehr Herr wird. Dass er mehr mich auch führen kann und ich da drin bin. Und der erste Punkt, der mir eingefallen ist, ist eigentlich, es wiederholt sich jetzt wieder, ist Gemeinschaft. Ja? Zum einen Gemeinschaft mit Gott, also die Zeit mit ihm zu verbringen, in Gebet, in Stille, in Anbetung, in einfach vielleicht auch einen Spaziergang machen, in der Natur und mit ihm sich das anschauen. Aber auch, und ich denke, das ist ganz wichtig, in Gemeinschaft mit anderen Christen. In Gemeinschaft mit anderen Christen zusammen sein. Also zum Beispiel, wir haben jetzt seit einem halben, dreiviertel Jahr unseren Hauskreis umgestellt, dass wir gesagt haben, wir wollen nicht mehr alle zwei Wochen das machen, sondern wir wollen jede Woche uns treffen. Wir wollen als Gemeinschaft jede Woche uns treffen, zusammen beten, anbeten und auch in Gottes Wort einfach letztendlich weiterkommen. Und können die anderen auch noch sagen vom Hauskreis, aber es hat sich sowas geändert bei uns im Hauskreis, dass wir zusammen vorher auch noch manchmal bringt jemand was zum Essen mit, dass wir miteinander essen, dass dieses Gemeinschaft, dieses Beziehungswerk so sich verändert hat, dass man sich nicht nur alle zwei Wochen oder wenn man nicht da war, alle vier Wochen sieht, sondern dass man wirklich eingebunden ist in einem ist in einer Gemeinschaft, wo man miteinander lebt und sich auch einander stärkt und auch miteinander hochgeht. Wir haben jetzt auch eine Hauskreis-Facebook-Gruppe, aber das könnt ihr, je nachdem, wie ihr organisiert seid, das leben. Aber das ist so ganz spannend. Da können auch Leute einfach mal reinschreiben, haben wir jetzt gestern wieder gehabt, wo ich mal reinschreibe, hey, Hilfe, betet für mich, weil bei diesem einen Unfall bei Meersburg, das war eine Arbeitskollegin von meiner Mutter und so weiter. Ja? Und dann können die anderen daran teilnehmen. Und das ist dieses Schöne, wo es um Gemeinschaft geht, wo wir gemeinsam aneinander reifen können. Und deswegen will ich euch einfach Mut machen, wenn ihr in Hauskreisen seid, macht jede Woche. Das kostet einen Preis, klar, aber es bringt euch was. Und wer noch in keinem Hauskreis ist oder noch in keiner Gemeinschaft ist, wo man sich regelmäßig relativ dicht beieinander trifft, dann will ich euch ermutigen, guckt euch danach um. Guckt nach um, dass ihr in eine Gemeinschaft hineinkommt, wo das wirklich, wo Jesus der Herr ist und wo ihr gemeinsam wachsen wollt. Dass es nicht ein Hauskreis ist, wo ihr sagt, hey, unser ist der zweite Punkt, auch Beziehung, unsere Beziehung ist gut, sondern wir wollen, dass unsere Beziehung wächst. Wozu ist unser Hausgeist da? Weil wir wollen uns trainieren. Wir wollen, dass Reich Gottes größer wird. Wir wollen, dass wir und ich mich immer mehr Gott hineinfallen lassen kann in seine Hände, weil ich erlebe, dass in meinem Glauben er wirkt und mich stärkt. Und wir dann auch entdecken dürfen, wie wir so unterschiedlich sind und wie Gott uns auch da begabt. Und da kann ich euch wirklich Mut machen. Also wer noch keinen Hauskreis hat oder Gemeinschaft, kommt einfach zu mir. Wir gucken das, wie wir das machen. Das ist so wichtig, dieses zu leben. Es reicht nicht nur einmal am Sonntag im Gottesdienst zu sein. Das ist gut, da kriegt ihr ein Wort Gottes. Aber Gott, und schaut euch einfach Jesus an, er wünscht sich Gemeinschaft, er wünscht sich Beziehung. Und ich glaube, ein weiterer wichtiger Punkt ist, den habe ich jetzt auch als drittes, ist Treue und Hingabe. Treue und Hingabe an ihn, auch in kleinen Dingen. Gott kann uns nicht über größere Dinge setzen, wenn wir einfach von diesem Wachstumsprozess einfach mal ausgehen, wenn ich nicht auch treu und er sieht, dass ich treu in kleinen Dingen bin. Und so seht ihr es ja auch mit diesen Verwaltern, wo diese Taler entsprechend bekommen haben. Die haben, nachdem sie die Taler verwaltet haben, treu, haben danach ein ganzes Gut und das Zehnfache gekriegt zum Verwalten. Und das ging nur, weil sie sich halt in diesen 3 oder 10 oder was es auch waren, treu waren und das gemacht haben. Und das ist auch ein Thema, wo Gott uns einfach da auch unseren Charakter schleifen will. Vielleicht sind wir auch noch gar nicht so weit, dass wir Verantwortung für viel übernehmen können. Vielleicht wollen wir es, aber wir können es vielleicht noch nicht, weil Gott das sieht. Und da will ich euch einfach ermutigen, zu sagen, ich will in den Dingen, die Gott mir jetzt gegeben hat, wo ich bin, treu sein. Und ich will mich ihm hingeben. Und ich kann euch das Kostenpreis, nämlich Zeit wahrscheinlich, vielleicht auch Geld, vielleicht auch Beziehung zu anderen Menschen oder der Welt. Aber es ist so wichtig, weil ihr werdet merken, ich kann euch da nur, ja, schwärmen davon, ich kann euch nur empfehlen, macht es und geht dahin und euer Leben wird sich immer mehr da verändern. Seid nicht mit dem zufrieden, wo ihr seid, sondern sagt, ich will mehr, Herr, ich will mehr von dir, Herr, ich will das Doppelte. Ja? Jetzt gibt es aber noch einen vierten Punkt. Alles hat seine Zeit. Wir als Menschen, wir bestehen ja aus 3 Teilen. Aus dem Körper, aus einer Seele und aus dem Geist. Und wenn ich natürlich jetzt bei diesen 3 oberen Punkten sage, ich will Jesus immer nachfolgen und ich renne ihm nur hinterher, dann ist es aber auch so, dass wir einen Körper haben und dass wir Essen brauchen, dass wir Schlaf brauchen, dass wir vielleicht Bewegung brauchen, ja, dass wir Ruhe brauchen, dass unser Körper auch Ruhe braucht. Und das ist das, was wir auch in diese, dass Jesus uns da ganzheitlich sieht. Und er möchte auch, dass wir unseren Körper bewusst wahrnehmen und ihn nicht auslaugen, kaputt machen oder wie auch immer, sondern dass wir ganz bewusst sagen, es ist auch Zeit dran, einen Schlaf zu haben. Und genau das Gleiche sollen wir uns drum kümmern, um unsere Seele. Wir sollen uns drum, was braucht unsere Seele? Unsere Seele braucht Beziehung, Bestätigung, dieses ganze Miteinander. Das ist so das, was auch unsere Seele mit ausmacht. Und da dürfen wir sie auch nicht verkümmern lassen, indem wir sagen, ich bin jetzt nur mit Jesus und ich bin alleine. Aber manchmal braucht die Seele auch Ruhe. Ja, das ist einfach so diese Balance, die wir nicht verpassen dürfen. Oder auch Balance, Zeit mit Familie. Ja? Zu sagen, nee, jetzt ist es nicht Gemeinde, jetzt ist es Familie. Weil das ist das Wichtigste, dass meine Kinder nicht sagen, nur, ihr wart ja nur für die Gemeinde aktiv, aber was habt ihr für mich gemacht? Sondern es geht darum, dass es auch mal Zeit ist, für Familie zu haben, für sich, für den Ehepartner. Ja? Das ist ja auch das Thema. In diesem ganzen Trubel, wie investiere ich, deswegen machen wir ja auch das Eheseminar, wie investiere ich meine Ehe, dass ich sage, ich habe Zeit für meinen Ehepartner. Und den plane ich mir auch bewusst ein. Und jetzt kommt noch der dritte Punkt. Geist. Ja, also das heißt ja, wenn wir gläubig werden, dann verbindet sich unser Geist mit dem Heiligen Geist, wir werden gefüllt. Und dieser Geist, der muss wachsen. Das ist ja das, was Jesus immer sagt. Gottes Geist muss in uns immer mehr wachsen und unsere Seele soll ein bisschen kleiner werden, weil dann sind wir mehr von ihm durchflutet. Und was braucht dieser Geist? Der braucht zum einen die Bibel, Wort Gottes. Ja, es ist ganz gefährlich, wenn wir das weglegen und sagen, ich brauche nur noch irgendwie irgendwas, sondern es ist so wichtig, dass wir uns darin auskennen. Weil das ist sein Wort und da sehen wir, wie er leben will. Aber zum anderen braucht unser Geist auch Gottes Geist, also die Gegenwart von Gott. Ja? Also es nützt nichts aus meiner Sicht, sage ich jetzt einfach so, nur die Bibel zu kennen und auswendig zu können. Dann ist es nur die Schrift und das Wort. Und das reicht nicht. Das reicht nicht, weil Gott möchte, er möchte mit uns in Beziehung treten. Er möchte, dass sein Heiliger Geist sich mit unserem verbindet. Das heißt, wir brauchen diese Gegenwart Gottes, um weiterzukommen. Und guckt einfach mal die Bibel an. Ihr werdet sehen, alle Großen in der Bibel sind immer erst dann losgelaufen, nachdem sie ein Wort von Gott hatten. So ein Rema-Wort Gottes, wo Gott in eine Situation reingesprochen hat. Wo Gott, gibt es ja ganz vieles. Zum Beispiel Josua stand vor Jericho, wie soll ich es machen? Gott kam im Wort hinein und hat gesagt, lauf 7-mal außen rum. Ja? Also, oder jetzt, wie ich es vorhin angeführt habe, dieser Paulus, wo gesagt hat, wo von Gott bekommen hat, geh dahin. Und hat es bestätigt lassen und ist dahingegangen. Und ich glaube, das ist dieses Ganzheitliche, dass wir das Wort Gottes aus der Bibel brauchen, aber wir brauchen auch diese Worte, diese lebendigen Worte von Gott, dass er uns führt und leitet und weiterbringt. Weil die Situationen sind oft so unterschiedlich und da ist es so wichtig zu wissen, wie Gott das beurteilt und wie er das einfügt. Und wenn wir das Leben in Gemeinschaft, in Beziehung, in Treue, aber auch die Zeitpunkte dazu haben, dann glaube ich, dann kann es gelingen, dass es nicht anstrengend ist, dass Jesus der Herr ist. Und ich das nur einfach sage, aber irgendwie, boah, das ist so weit weg und es fühlt sich vielleicht wie, ich bin ein Sklave an, sondern dass das was Lebendiges wird. Das führt dazu, dass wir auch als Gemeinde an seinem Herzschlag von Jesus dran sind, dass ich persönlich in meinem Leben weiß, sagen kann, jawohl, so wie ich jetzt lebe, ist es die Weide, wo Jesus mich haben will und es ist gut. Es ist gut und ich weiß, dass ich in meiner Berufung drin bin. Und es macht auch eine Freude. Das ist nicht anstrengend, sondern es macht eine Freude und es steckt an. Und das wünsche ich euch und uns als Gemeinde, dass wir an diesem Herzschlag dran sind, dass wir Jesus nachfolgen, weil wir seine Stimme hören, weil wir eng bei ihm sind, weil wir erleben, dass er uns führt, weil wir erleben, dass er Leute befreit. Und bevor ich Amen sage, habe ich noch eine letzte Folie. Ich habe in der Vorbereitung einfach von Gott noch so ein Wort gehabt, wo ich euch einfach an die Wand werfen will, einfach zum Nachdenken. Vielleicht ist es was für euch. Ich denke, ich lese es einfach vor. Na, lass mich lesen, dann ist es mit auf dem Band. Ich liebe die Gemeinde und will sie führen und leiten. So spricht der Herr. Folge mir und ich will euch frisches Wasser geben. Ich bin es, der seinen starken Arm bewegt, um Dinge aufzudecken und aufzuräumen. Folgt mir, hört meine Stimme. Ich bin Gerechtigkeit, Wahrheit und Liebe. Amen. Amen.